Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung zunächst mal und die Möglichkeit, Ihnen etwas über mein Arbeitsgebiet der letzten Jahre zu erzählen, nämlich über das Meer als Senke für den großen Teil des Mülls, den wir in der Umwelt entsorgen. Und mit mir meine ich nicht nur wir Deutschen, sondern global gesehen. Ich werde im Wesentlichen über Plastik sprechen, weil wir sehen werden, dass Plastik den überwiegenden Anteil des Mülls im Meer ausmacht. Und ich möchte vom Makromüll, der hier mit dem Netz symbolisiert sein soll, bis hin zum Mikromüll, das sind also sogenannte Pre-Production Pellets, in dieser Form werden thermoplastische Kunststoffe verschifft. Also diesen Bogen möchte ich spannen und ich möchte ihn spannen vom Anfang, die sind, wie Sie unschwer erkennen können, Zahnbürsten. Das werden Sie vielleicht auch noch als Zahnbürste identifizieren können. Nur das hat man aus einem Albatrossmagen rausgeholt. Das heißt also, das ist der Weg von der Zahnbürste in den Albatross. Oder hier haben wir Netzreste mit einem Knieper drin, die sich da verheddert hat, die dann auf diesem Weg als Mikrofasern bis in den Heringsmagen gelangen können. Und solche Bilder kennen wir nun von uns hier im Westen nicht. Dies ist also jetzt aus Bulgarien. Wir sehen also ein Reservoir, das komplett mit Plastik bedeckt ist. Und wenn wir jetzt einen Sturm haben, massive Regenfälle, dann entlandet das letztendlich im Meer. So, Meeresmüll ist definiert als alle Objekte, die nicht natürlich im Meer oder an der Küste vorkommen, die von Menschen gemacht und entweder absichtlich entsorgt worden sind oder bei Unfällen verloren gehen. Meeresmüll wird weltweit an Stränden und im offenen Meer gefunden. Über 90% des treibenden Meeresmülls besteht aus Plastik und mehr als 70% des Mülls, den wir von Land aus eintragen oder als Schiffsmüll eintragen, verschwindet aus der Sicht und landet auf dem Meeresboden. Worüber reden wir? Wir reden vor allen Dingen über die gängigen Kunststoffe, also PVC, Nylon, Polyester, Polystyrol, Polycarbonate, Polyethylen, solche Dinge. Und vielleicht nur so kurz als historischen Hintergrund: PVC, Polyvinylchlorid, ist 1835 das erste Mal beschrieben worden, wurde dann aber erst in den Jahren des Zweiten Weltkriegs massiv in Deutschland als Ersatzstoff eingesetzt. Und Sie sehen auch hier, die meisten dieser Kunststoffe wurden in der Zeit des Zweiten Weltkriegs entwickelt und vor allen Dingen in Deutschland eben als Ersatzstoffe für Rohstoffe, die wegen der Kriegssituation nicht mehr zu bekommen waren. Nun ist Plastik per se als Polymer nicht weiter gefährlich. Gefährlich sind vor allen Dingen die Additive, dabei ganz besonders die bromierten Flammschutzmittel, die hormonelle Wirkung haben, Weichmacher wie die Phthalate, die ebenfalls hormonelle Wirkung haben, und dann einige Monomere, Bisphenol A ist sicherlich bekannt, ist seit vielen Jahren in der Diskussion, ebenfalls mit hormoneller Wirkung. Und dann haben wir noch Schwermetalle dabei. Also wir haben in dem Plastik eine ganze Reihe von Verbindungen, die nicht gerade sehr angenehm sind. So, wenn wir jetzt uns mal angucken, das sind Zahlen von 2014 für Europa, also die 28 EU-Staaten, Norwegen und Schweiz. Wir brauchen etwa 48 Millionen Tonnen, das ist der Bedarf 2014, und wenn wir uns mal angucken, wofür das verwendet wurde, der überwiegende Teil, nämlich fast 40%, geht in die Verpackung. Also in kurzlebige Produkte, 20% in Gebäude und Konstruktion, 9% etwa in den Automobilbau, und der Rest ist also mit einem Viertel etwa, zum Beispiel in medizinischen Applikationen. Sie wissen, in den Krankenhäusern heutzutage wird fast alles mit Plastik gemacht, Spritzen, Schläuche und so weiter. Also wichtig ist hier 40% in der EU, und das ist eine Zahl, die also im Prinzip auch weltweit geht, wird für kurzlebige Produkte, die nur einmal verwendet werden, eingesetzt. So, das heißt, von diesen 48 Millionen Tonnen landen etwa 19 Millionen Tonnen direkt im Müll. Und zwar, das haben wir ja eben gehört, entweder zum Teil verbrannt, europaweit etwa die Hälfte. In Deutschland liegt dieser Anteil der Verbrennung auch bei etwa knapp über 50%. Und wir werden noch sehen, dass global gesehen relativ wenig direkt recycelt wird. Ach so, hier haben wir noch die Zahl für Deutschland für das Jahr 2010, 32% eben in kurzlebigen Produkten. So, jetzt wollen wir uns mal ansehen, wie viele Tonnen produziert werden. 13 Millionen Tonnen in den USA, 11 Millionen Tonnen in China und so weiter. Wir sehen also, wenn wir hier Deutschland, wir haben also 1,5 Millionen Tonnen Gesamtplastikmüll für 2010. Davon landen, wenn wir uns jetzt hier Deutschland angucken, knapp 28.000 Tonnen im Müll oder 1,8%. Und wenn wir uns angucken, wie viel Kilo pro Person das ist, in Deutschland 3,7 Kilo Plastikmüll, der in der Umwelt landet, also nicht in irgendwelchen regulären Entsorgungskanälen, dann ist das im Vergleich zu Frankreich schon sehr viel. Und wir stehen da in etwa auf einer Stufe mit den USA, von denen wir immer sagen, hier wird gar nichts recycelt, die schmeißen ihren Müll, den Plastikmüll einfach so weg. Also so viel besser stehen wir in Deutschland auch nicht da. Und ich will Ihnen das auch an einigen Fotos zeigen. Dies sind Überreste einer Veranstaltung Reggae Summer am Chiemsee. Und Sie sehen, das ist also alles voll gemüllt mit Plastik. Dann kann man sagen, gut, das ist eine einmalige Veranstaltung. Damit kann man rechnen. Aber am Schabringer See findet man dann solche Dinge, die eben auch nicht auf eine Veranstaltung zurückzuführen sind. Also so ordentlich sind wir in Deutschland nicht. Und das ist bei uns zu Hause in Farel vor der Haustür so ein Graben, der also vollgemüllt ist, wo wir jedes Jahr im Frühjahr auf 500 Meter einige große Müllsäcke voll mit vor allen Dingen Plastikmüll raussammeln. Also so ganz ordentlich sind wir Deutsche, wie wir das immer sagen, dann doch nicht. So, wo bleibt der Kunststoff? Wir haben an den Küsten etwa 100 Millionen Tonnen Abfälle. Und von diesen, nach dieser Schätzung, sind es 8 Millionen Tonnen. Die Schätzungen, die man in der Literatur findet, liegen zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen jährlichem Eintrag in die Ozeane. Und hier, wir kommen nachher noch auf diese Zahlen zurück, bis 245.000 Tonnen schwimmen auf dem Meer, geschätzte Tonnen. Und wenn wir diese 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen mal vergleichen, dann entspricht das in etwa dem jährlichen Thunfischfang. Das heißt, wir schmeißen so viel Müll in den Meer, ins Meer, wie wir an Thunfisch aus dem Meer wieder rausholen. So, das, was ich vorhin schon sagte, global gesehen, geht es jetzt hier nur um Plastikverpackungsmaterial, nicht um die Gesamtplastikproduktion. Das hatten wir eben gehört, das sind knapp 300 Millionen Tonnen pro Jahr im letzten Jahr gewesen. Also 78 Millionen Tonnen gehen in die Verpackung, in die Produktion von Verpackungsmaterial. Davon werden etwa 40% in Deponien entsorgt, 14% global wird verbrannt. Und etwa ein Drittel, das was hier so schön mit Leakage bezeichnet ist, geht direkt in die Umwelt und letztendlich ins Meer. Was ganz wichtig ist, dieses Ding hier oben, es wird nur 14% global gesehen für die Wiederverarbeitung gesammelt. Davon gehen nochmal 4% über die Prozessverluste verloren und 8% werden tatsächlich recycelt in diesem sogenannten Kaskadenrecycling. Und nur 2% gehen direkt wieder zurück in die Produktion. Das heißt also, wir haben global gesehen einen beträchtlichen Anteil an Plastikmüll, der direkt in die Umwelt gelangt. Und für diejenigen, die vielleicht schon mal in Südostasien waren oder auch in Südamerika, der werde ich auch gleich noch einige Bilder zeigen, die wissen, was ich da meine. Wie gesagt, wir können das gleich noch an diesen Bildern besprechen. So, wo kommt das Material her? Zum einen natürlich direkt aus den Städten. es wird über die Flüsse eingetragen. Geschätzt wird, dass global etwa 3/4 des Mülls, der in den Meeren schwimmt, direkt von Land stammt. Und es gibt eine schöne, oder eine schöne ist sie vielleicht nicht, es gibt eine Veröffentlichung aus dem letzten Jahr von den Kollegen aus Wien über die Plastikbelastung der Donau. Und der Titel ist schon sehr vielsagend. Der heißt, die farbige Donau, in der Donau mehr Fisch, mehr Plastikmüll als Fisch. Also das, was über die Flüsse eingetragen wird, ist im Moment tatsächlich enorm viel. Und wir haben dann natürlich auch hier den direkten Eintrag aus der Schifffahrt. Und das, was hier jetzt nicht zu sehen ist, ist der direkte Eintrag aus den Strandaktivitäten. So, die Hauptquellen sind Überlauf von Wasserkanälen und Klärwerken, darauf komme ich später noch, vor allen Dingen beim Mikromüll, industrielle Einleitung, städtische Abfällung, Schifffahrt, Öbo-Inseln ebenfalls. Dann Munitionsrückstände spielen hier keine Rolle, aber die Fischereiindustrie, die Marikultur und vor allen Dingen die Tourismusabfälle, die sind wichtige Quellen für marinen Müll. So, was passiert mit dem marinen Müll? Es gibt zwei Dinge hierbei zu berücksichtigen. Wenn wir uns die Dichte angucken, also die Masse pro Kubikzentimeter, dann gibt es eine Gruppe, die leichter ist als Meerwasser, hat eine Dichte von 1,02 bis 1,03. Und alles, was leichter ist, schwimmt oben, also Polypropylen, Polyethylen. Und alles, was schwerer ist, Polyamid, Polystyrol, also zum Beispiel Joghurtbecher, Nylon, Polyacrylnitril, Bekleidung, Polyester, Polycarbonat, CDs und DVDs und so weiter, PVC. Das sind alles Dinge, die schwerer sind als Meerwasser und die deswegen zum Boden absinken. Das heißt, wir sehen im Prinzip an der Oberfläche nur einen geringen Teil und nur einige sehr, sehr spezifische Kunststoffe. Der Rest ist das, was letztendlich am Meeresboden verschwindet. So, ich hatte ja gesagt, ich wollte Ihnen einige Bilder zeigen. Dies ist Sumatra, wo ich einige Jahre gearbeitet habe. Und Sie sehen also hier in Indonesien wird der Müll, vor allen Dingen der Plastikmüll, es wird so gut wie nichts in Papier oder in anderen natürlichen Verpackungsmaterialien verkauft. Es wird alles in Plastik verkauft. Und dieses Plastik wird einfach wild in die Gegend geworfen. Dies ist also hier direkt an der Küste. Und in Pekanbaru, an der Uni, wo wir da tätig waren, da wurde der Plastikmüll zwischen den Gebäuden auf dem Rasen geworfen und wenn der Haufen groß genug war, wurde er angezündet. Und das, was dann letztendlich übrig blieb, das ging beim nächsten Regenguss in den Gully und von da aus in den Fluss. Also das ist da in Sumatra, gang und gäbe. Und nicht nur in Sumatra, sondern auch in Java. Und hier haben wir die Karibik. Also auch hier sehen Sie große Mengen Plastikmüll direkt an der Wasserkante. Und es ist nicht nur in Südamerika oder in Südostasien der Fall, sondern hier haben wir Norwegen am Ende eines Fjords, wo sich dieser ganze Müll in großen Mengen ansammelt. Und ein Kollege von mir hat mal erzählt, der war mit dem Paddelboot in einem norwegischen Fjord unterwegs und sah am Ende des Fjords so eine 3 bis 4 Meter hohe blaue Wand. Und als er dann näher kam, stellte er fest, das waren also alles blaue Plastiksäcke, die sich am Ende dieses Fjords aufgetürmt hatten. Also auch hier in Europa findet sich sowas. Und meine Frau hat lange in Italien gearbeitet, in der Toskana. Und auch da ist es am Ende der Saison wohl offensichtlich üblich, dass der große Müll, der Plastikmüll zusammengekehrt wird. Dann, wenn der Planierraupe ein Loch in den Strand gegraben wird, der Müll eingefüllt und der Plastik und der Sand wieder oben rüber geführt. Also wir müssen uns hier nicht großartig auf die Schulter klopfen. In Europa ist es auch nicht sehr viel besser. So, und wenn wir jetzt einmal rund um die Welt gehen, die USA, Müll am Strand, Kanada, Müll am Strand, England, Müll am Strand und so weiter, ganz egal, wo wir hier in der Welt sind, überall haben wir also Müll am Strand. Und was wir hier, dieses Midway Island, das ist also, ja, da fehlt mir leider das Bild dazu, das ist eine unbewohnte Insel im Pazifik und ist also notorisch dafür, dass dort enorme Mengen an Plastikmüll gesammelt werden können. Also auch mitten im offenen Ozean finden sich diese Plastikansammlungen auf Anstränden. Also wie gesagt, weltweit überall zu finden. Dies sind jetzt einige Beispiele aus meiner eigenen Arbeit. Die Kachelhoplade ist eine kleine unbewohnte Insel westlich von Jüst an den ostfriesischen Inseln. Da habe ich einige Jahre lang Müll kartiert. Und was Sie hier sehen, das ist also ein Hummerkorb, typisch für Fischereieinträge. Hier haben wir ein Netz, ebenfalls Fischerei. Hier haben wir einen Styropor-Auftriebskörper, ebenfalls aus der Fischerei. Und dies ist, wie man unschwer erkennen kann, ein Kleid, das da eines Tages zu finden war. Und ich habe das eigentlich mehr unter künstlerischen Gesichtspunkten fotografiert. Aber wir haben uns dann damals schon gefragt, was wohl mit der Dame passiert ist, die in diesem Kleid mal gesteckt hat. Dass wir die Leiche nicht gefunden haben. Hier an diesem Beispiel möchte ich Ihnen kurz noch, wir werden das nachher noch ganz kurz ansprechen, aber hier können Sie schon mal sehen, es gibt ein Phänomen, das vor allen Dingen Möwen machen. Möwen picken also auf alles, was irgendwie nach Nahrung aussieht. Und hier wird also aus diesem großen Block Styropor, werden also die kleinen Kügelchen durch dieses Picken losgebrochen. Auf diese Weise produziert man also auf quasi natürlichen Wege durch das Picken Mikroplastik. Die Fischerei, wir hatten ja eben das Hummernetz gesehen. Die Fischerei produziert, hat noch einige andere unangenehme Eigenschaften. Zum einen hat sie sogenannte Scheuerschürze. Das ist Polyethylenmaterial, was unter Bodenschleppnetze gelegt wird, damit die Bodenschleppnetze länger überleben. Und hier sehen wir solche Fasern oder solche Faserknäuel hier auch, die da dann zum Beispiel, sowas findet man am Strand, das ist hier auf Spiekeroog. Also diese Fasern werden, dieser Scheuerschutz wird sehr rasch abgerieben und produziert also Fasern, entweder solche Faserknäuel oder Einzelfasern, die sich dann zum Beispiel hier in solchen grünen Algenmatten an den Deichen verfangen, wo man die dann also in großen Mengen finden kann. Nun gibt es natürlich auch Leute, die mit Müll was anderes anfangen können, als es den aufzusammeln und irgendwo wieder mehr oder weniger legal zu entsorgen. Dies ist also Lydia. Und Lydia ist ein Seehund, der also ausschließlich aus Plastikmüll, aus Marienplastikmüll zusammengebaut wurde. So, wie sieht das jetzt am Strand aus? Dies sind Zahlen aus dem Mittelmeer und wir werden sehen, Strandfunde bestehen zum überwiegenden Teil aus Zigarettenkippen. Das ist also das Deutlichste. Dann haben wir Plastiktüten, Kopfbedeckungen, Getränkeflaschen aus Plastik, dann kommen Papiertüten. Das sind also Zahlen jetzt hier vom Mittelmeer. Und die Kachelhoplade, das ist das, was ich eben erwähnt habe. 45% sind Plastikmaterialien, also Plastiktüten, Plastikplanen, die blauen Müllsäcke. Eindeutig zuzuordnen zu der Fischerei ist etwa ein Viertel. Das heißt also, 70% des Mülls, den ich auf einer unbewohnten Insel kartiert habe, über 4-5 Jahre lang, besteht aus Plastik. Und natürliche, also Holz zum Beispiel oder auch tote Vögel oder tote Seehunde, das sind nur 5%. Also der überwiegende Teil sind Plastik. Und hier, das sind diese Zahlen, die sich hier beträgen, 75% Plastikstyropor. Und das entspricht in etwa dem. Und das sind auch Zahlen, wie wir sie weltweit finden. Warum ist das so? Warum haben wir also an diesen Stränden solche großen Ansammlung von Plastik? Das liegt daran, dass in den letzten 50, 60 Jahren die städtischen Ansammlungen rund ums Mittelmeer deutlich zugelegt haben. Also wir haben hier 1950 777 mit Städte oder Orte mit mehr als 10.000 Einwohnern. Das hat sich 45 Jahre später verdoppelt. Wir sehen also der Bevölkerungsdruck rund ums Mittelmeer, und das gilt eben nicht nur fürs Mittelmeer, hat massiv zugenommen. Und wenn Sie sich sowas angucken, das sind also keine Ameisen, sondern das sind Leute, die gerne, dies hier ist eigentlich Wasser, hier hinten kann man so ein paar Sonnenschirme erkennen und diese schwarzen ameisenähnlichen Punkte sind Touristen, die das Wasser genießen wollen. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn diese Touristen den Strand verlassen, dass der voll ist mit Resten. So, das Umweltbundesamt schätzt, dass auf Sylt allein täglich bis zu 2 Tonnen Müll angespült werden. Und darauf kommen wir später nochmal. Die Ostseebäder an der Lübecker Bucht geben pro Jahr etwa 1,2 Millionen Euro aus. Das heißt also, die Strandreinigung hat auch noch ökonomische Aspekte. So, das sind Zahlen von 2012. Es gibt die sogenannte Ocean Conservancy, die jedes Jahr einen großen internationalen Müllsammeltag organisiert und dann das Ganze in Form von Statistik verbunden. Sie sehen also hier Zigarettenreste, machen den überwiegenden Anteil aus, aber dann kommen schon Flaschenverschlüsse, Plastikflaschen, Plastiktüten, dann Nahrungsmittelverpackungen und dann Dinge, die man eben zum Essen braucht. Also das, was am Strand zu finden ist, ist im Wesentlichen, zumindest an den Stränden, die touristisch genutzt werden, auch auf die direkte Nutzung durch die Touristen zurückzuführen oder auf die Hinterlassenschaften der Touristen zurückzuführen. Und dieses Material verbleibt natürlich nicht an den Stränden, sondern wird auch wieder weggespült und dann großräumig verteilt. Ich will Ihnen nur ein Beispiel aus der Tiefsee zeigen. Es gibt also mittlerweile da auch eine ganze Reihe von Videobildern, zum Beispiel auch aus verschiedenen Gegenden. Hier haben Sie eine Gorgonie, also eine Lederkoralle, und hier haben Sie ein Plastiktüte, die sich also um diese Lederkoralle bewegt hat. Und das ist also ein typisches Beispiel dafür, was wir da auch in der Tiefsee finden. Das ist 2100 Meter Wassertiefe in der Nordsee. Schätzt man, dass die neuesten Zahlen geben, also etwa 11 bis 12 Müllteile pro Hektar, die wir da auf dem Boden der Nordsee finden. So, jetzt haben wir also, wir wissen also, wie die Situation ist. Wir wissen, wie viel jetzt reinkommt. Die Frage ist, wie viel bleibt jetzt eigentlich im Ozean oder wird das überhaupt abgebaut? Es gibt Schätzungen, die sagen, Plastiktüten brauchen bis zu 20 Jahre. Dann Styropor, also Foam Plastic Cups, hier Styropor. Trinkbecher bis zu 50 Jahre. Dann diese Sixpack-Holders, also das, womit man Bierdosen zum Beispiel einpackt, bis zu 400 Jahre. Und Nylon, sag so, hier haben wir nochmal Plastikflaschen, 450 Jahre. Und dann Fischleinen bis zu 600 Jahre aus Nylon. Gut, dazu muss man sagen, und das werden wir nachher vielleicht auch noch sehen, diese Zahlen sind natürlich schlecht in Relation zu dem, was da tatsächlich abläuft, zu setzen, sondern man extrapoliert von relativ kurzen Versuchsdauern auf eben diese ganze lange Zeit. Insofern sind diese Zahlen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir werden nachher noch sehen, dass es tatsächlich oder möglicherweise sogar ein bisschen schneller geht. So, also, Müll ist da, Müll ist langlebig. Und welche Folgen hat Müll jetzt? Wir haben hier, mariner Müll ist tödlich. Ist eine Seebären, das ist also eine Seehundart, jährlich geschätzt etwa 30.000 von Netzen oder Packbändern. Und wenn wir uns mal angucken in Australien, das sind also auch Seehunde, das sind etwa 40% in Netzen und nochmal 25% von dem, was man da an verhedderten Seehunden beobachtet, die sich eben mit irgendwelchen Fischereidingen verletzen. Also 2/3 wird also tatsächlich durch die Fischerei in diesem Fall bewirkt. Und hier sind also einige Beispiele davon. Hier haben wir so ein Netz zum Beispiel, hier haben wir wieder ein Netz. Hier haben wir ein Seil mit einer sehr schweren Körperwunde, ein eingewachsenes Seil, das sind also Seehunde. Und davon gibt es sehr, sehr viele Bilder. Bei uns an der Küste findet man das relativ selten. Also solche Bilder gibt es also eher selten zu beobachten. Oder wenn wir jetzt an die schwimmenden Tiere gehen, hier haben wir einen Wal, der sich in so einem treibenden Netz verheddert hat. Hier haben wir ebenfalls einen Wal mit einer schweren Wunde, die durch so ein Seil verursacht worden ist. Und hier gibt es also dann auch Untersuchungen von Pottwalen, 100 Plastikreste und Tüten. Sie sehen also hier dieses ganze Schwarz, das sind Plastikreste und Tüten. Und wenn wir uns das angucken, das ist also eine Walstrandung, Pottwalstrandung in Großbritannien. 200 Kilo Netzrest hat man da aus dem Magen dieses Pottwals rausgeholt. Und für die, die sich noch daran erinnern, wir haben ja in diesem Jahr an der Nordsee im Frühjahr einige Strandungen gehabt, auch bei uns in Niedersachsen, auch in Schleswig-Holstein. Auch da hat man Netzreste gefunden, allerdings nicht in diesen Mengen, sondern relativ wenig, also auch, aber trotzdem hier zeigt sich also auch die Wale, vor allen Dingen die großen Wale, nehmen solche treibenden Plastikreste auf. Und da sie das nicht verdauen können, ist es also auch für ihr Überleben durchaus wenig förderlich. So, dann haben wir noch die Seevögel. 135 Seevogelarten wurden untersucht, 80 davon hatten neben Plastikkuchen bis Flaschenverschlüsse. Und die Schätzung, neuere Schätzung vom letzten Jahr sagen, dass bis zum Jahr 2050 nahezu 100% aller Arten, die sich vom Meer ernähren, mit Plastik belastet sein werden. Und dies ist ein Beispiel, das ist also ein Albatros, Midway Island, das hatte ich vorhin ja schon erwähnt, wo wir also hier die normalen Nahrung haben, Tintenfische. Und dann haben wir hier diverse Plastikteile, die dieser Albatros also zu sich genommen hat. Albatrosse ernähren ihre Jungen durch Auswirkungen ihres Mageninhalts. Und auf diese Weise werden also auch Plastikreste an die Jungen verfüttert. Und diese Jungen können natürlich damit wenig anfangen und haben damit eine deutlich geringere Überlebenschance als Junge, die in Anführungsstrichen nur von Normalnahrung ernährt werden. Der Eissturmvogel ist ein Vogel, der sehr gut untersucht ist, auch an der Nordsee. Und der Eissturmvogel, das sind also Zahlen von einem niederländischen Kollegen, Jan van Franeker, der zeigt hier, dass wir jeweils in 5er Jahren, 95 bis 99, etwa 2/3 der Vögel mit mehr als 100 Milligramm Plastik im Magen zu finden waren. Diese Zahlen gehen dann zurück, steigen wieder an. Und dass das Ganze längst nicht so dramatisch ist, sehen wir hier. Hier ist die Skala ein bisschen anders, also so groß ist der Unterschied nicht. Dieses 10% Ziel ist das, was die Oslo-Paris Commission gerne als Belastung hatte. Und Sie sehen also, die Eissturmvögel rund um die Nordsee sind deutlich über diesem Ziel mit Plastik belastet. Und wenn wir das, was ein Eissturmvogel im Magen hat, essen müssten, dann würde das so aussehen. Wir hätten also einen vollen Teller voll mit Plastik. Und Sie können sich vorstellen, das ist das, was wir den Eissturmvögeln zumuten. Das würden wir uns definitiv nicht zumuten. Gut, das waren die Vögel. Jetzt gibt es noch Schildkröten. Schildkröten, Meeresschildkröten, einige Arten ernähren sich von Quallen. Und das, was Sie hier sehen, ist also ein Plastiktütenrest. Den halten die Meeresschildkröten für eine Qualle, fressen den und gehen dann da rein ein. Es gibt für Schildkröten relativ wenige Daten, weil also die sehr, sehr selten angetrieben werden. Aber wir haben also hier noch Bilder mit Netzen, hier mit dem Seil. Also auch das ist das, was man dann findet. Fische werden also ebenfalls betroffen. Hier haben wir einen Sägefisch mit Leine um die Säge. Hier haben wir ein Sixpack, also ein Bierflaschen, Bierdosenhalter. Netzrest, hier nochmal so ein Netzrest oder sowas wie hier, so ein Dosenhalter. Also auch Fische sind davon betroffen, von dem Plastikmüll. Dies ist ein Mondfisch, die werden bis zu 2 Meter groß. Hier in der Nähe der Falklandinseln hat man das gemacht. Und Sie sehen, was man hier alles gefunden hat. Langen Plastikstreifen, Leine, Zigarettenverpackung, Servietten und so weiter und so weiter. Also eine ganze Reihe von Müll, der also in diesen Mondfischen zu finden war.